herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Podcast der Stimme eine Stimme geben. Freut mich, dass ihr wieder reinhört. Ich erzähle euch ja hier mal ganz viel übers Sprechen und zum Sprechen gehört natürlich auch das Hören. Und deswegen habe ich mir heute mal eine Fachfrau eingeladen zum Thema Hören, nämlich die Esther Heuss-Merz. Hallo erstmal.
Hallo.
Na, rüber nach Wien, oder?
Ja, genau. Schöne Grüße aus Wien. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, trotz Corona können wir uns über Österreich und Deutschland unterhalten. Das ist doch schön.
Genau, genau. Corona macht es möglich und das Internet. Genau.
Ja, wir haben uns im Vorfeld geeinigt, auf du zu bleiben. Das ist, macht die ganze Sache, glaube ich, auch entspannter und das ist ganz schön. Esther, du bist Hörgeräteakustikerin und Tonmeisterin. Mhm. Das ist eine spannende Kombi. Das passt aber ganz gut zusammen, oder?
Ja, für mich passt es 1A zusammen, ja, sonst wäre es ja auch nicht so. Aber ich kenne niemand anderen, der das so kombiniert hat, ja. Aber es ist interessant, ja.
Wie bist du dazu gekommen? Also du hast zuerst Tonmeisterin gelernt, ne?
Ja, genau. Ich habe das studiert auf der Musikuniversität und habe mich dann weitergebildet zur Hörakustikerin. Und mir geht es eigentlich so, dass, wie soll ich sagen, ich habe den Eindruck, ich verstehe als Hörakustikerin eben mehr von der Musik als die meisten Kollegen und Kolleginnen und umgekehrt halt auch, wenn ich mich jetzt mit Musikern oder auch Tontechnikerinnen unterhalte, dann verstehe ich mehr übers Hören als sie, ja, obwohl sie sich ja den ganzen Tag mit dem Ohr beschäftigen und das ist einfach ein interessanter Mehrwert, ja, der da auch den ich da auch immer wieder anbiete.
Ja. Wie funktioniert denn nicht das Hören? Wie schafft es denn das Gehör, Laute so zu vernehmen, dass wir sie verstehen?
Das ist ein extrem komplexer Vorgang. Ja.
Das habe ich befürchtet.
Also, da müsste ich jetzt eine Vorlesung halten und das können wahrscheinlich andere besser als ich. Aber sagen wir mal so, es geht einerseits um die mechanische Komponente, also dass da der Schall einfach in den Gehörgang hineinfindet und übers Trommelfell dann zum Innenohr weitergeleitet wird. Im Innenohr sind die H-Sinneszellen, die detektieren dann den Schall und leiten ihn weiter an die Nerven und die wiederum leiten weiter ans Hirn. Und das Hirn macht dann die ganze Verarbeitung. Also es gibt eben auf der mechanischen Ebene Trommelfell, Mittelohr, Innenohr, da gibt es so ein paar schwarze Klötze oder so Blackboxes, ja, also die man verstehen muss oder wo auch was passieren kann. Und dann aber auch einfach ganz viel auf neuronaler Ebene und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Also das Hören ist auch ganz viel mit dem Hirn einfach verbunden.
Das klingt ja auch so kompliziert mit so vielen Stellen dazwischen, dass es auch ganz, ganz viele verschiedene Stellen gibt, wo das Hören beeinträchtigt werden kann, ne? Die ganz unterschiedlich, ja, genau, wahrscheinlich therapiert werden.
Genau, das wollte ich ein bisschen damit ansprechen, ja, dass man das halt in unterschiedliche Stufen oder Etappen unterteilen muss und dann immer guckt, wo ist jetzt eben jetzt in meinem Bereich, wo ist ein Defekt, wo kann ich was machen, wo kann ich nichts mehr machen, wo kann ich vielleicht eben auf neuronaler Ebene gleich was antriggern, was vielleicht mit dem Mechanischen wenig zu tun hat, aber einfach eben im Hirn aktiviert wird. Und das ist irrsinnig spannend, irrsinnig komplex, manchmal schwer zum Erklären, aber ja, faszinierend.
Mhm. Du hast es vorhin auch kurz erwähnt, du hast dich so ein bisschen auf Musiker und Sänger spezialisiert. Mhm. Das ist ja bei Musikern und Sängern ist Taubsein oder Schwerhörigkeit immer noch ein Tabuthema. Warum eigentlich? Es gibt doch so viele Beispiele, wo Menschen mit körperlicher Behinderung unglaubliche Sachen leisten können.
Mhm. Ja, es ist auch total unterschiedlich, aber die große Masse fürchtet sich halt vor diesem Verlust, weil es, ich glaube, großteils, weil sie nicht aufgeklärt sind, was es bedeutet und welcher Verlust jetzt wirklich eine Einschränkung ist und mit welchem Verlust man jetzt zum Beispiel ganz gut umgehen kann. Ja, da gibt es ja einfach die unterschiedlichsten Ausprägungen.
Aber mir fällt natürlich bei Schwierigkeiten und Musikern fällt einem natürlich sofort Beethoven ein, der ja auch schwer gehört hat und trotzdem großartige Musik gemacht hat. Ne? Ich habe letztens auch in irgendeiner so einer Castingshow, British Got Talent oder sowas, eine junge Frau gesehen, die ist auch taub. Die ist, glaube ich, komplett taub. Die singt aber und zwar steht die barfuß auf der Bühne, um die Vibrationen zu hören. Also es geht doch eigentlich auch ganz gut. Und wenn ich ein Instrument spiele, dann weiß ich doch, wie es klingt, oder?
Ganz gut ist nicht fair, würde ich mal sagen, weil zum Beispiel gerade Beethoven hat ja wahnsinnig gelitten darunter, dass er immer schlechter hörte. Und da kommt vor allem das, ich glaube, man muss unterscheiden, ja, zwischen denen, die schwerhörig geboren sind und gar nicht anders können, als mit dem umgehen zu lernen und ihre Wege zu finden, und diejenigen, die ihr Gehör verlieren, sei es durch Unfall oder durch Krankheit oder was auch immer, ja. Und wenn man das Gehör verliert, dann verliert man eben auch Möglichkeiten, wie man im Alltag funktioniert hat, und die muss man sich dann wieder irgendwie herholen, man muss es kompensieren, man muss andere Möglichkeiten finden, wie man damit umgehen kann. Und das kann ein Stück weit ganz gut funktionieren, es kann auch sehr kreativ sein, aber es ist extrem anstrengend. Ja. Und da auch jetzt gerade, wenn du diese Sängerin ansprichst, die im Barfuß Vibrationen spürt, das ist ein Fall von extremer Schwerhörigkeit oder eben Taubheit oder an Taubheit grenzen. Und der Großteil, ich sage mal 90% der Schwerhörigen, erreicht nie dieses Niveau, ja, sondern die sind irgendwo bei, so wie wenn du es mit Kurzsichtigkeit vergleichst, vielleicht bei 1-2 Dioptrien oder vielleicht kommt es mal auf 4-5, ja, aber das ist so diese Minderung, die man, mit der man im Alltag zu kämpfen hat, dass man den Anschluss auch nicht verliert in der Welt, in dem Alltag, den man halt lebt, und dann eben die ganz andere Seite, wenn da wirklich was Massives passiert mit dem Gehör.
Das heißt also, Beethoven war eigentlich gar nicht taub, nur schwerhörig.
Beethoven war auf jeden Fall stark schwerhörig. Ja, Beethoven war nicht taub, nein. Da hast du wahrscheinlich in meinem Blog gelesen, gell, wo ich das ein bisschen ausführe, warum ich glaube, dass das so ist. Ja, ist ja auch mit dem englischen Sprachgebrauch, glaube ich, passiert da so ein bisschen eine Verwechslung. Ja, man sagt deaf für schwerhörig und taub, und muss man aber medizinisch auf jeden Fall unterscheiden. Und im Deutschen wird auch unterschieden zwischen taub, gehörlos oder eben schwerhörig. Das heißt, ein starker Hörverlust ist da, aber es ist immer noch ein Resthörvermögen auch vorhanden. Und das muss man schon unterscheiden.
Dieses Resthörvermögen, das hat dann was mit der Wellenlänge zu tun, der Schallwellenlänge, oder nehmen die bestimmte Geräusche dann nur wahr?
Meistens hat es tatsächlich mit der Wellenlänge zu tun, nämlich so insofern, dass tiefe Töne und Bässe noch gehört werden können. Ja, es ist meistens so, dass eben die hohen Töne zuerst wegbrechen und diese Trennfrequenz sozusagen, wo ab wann die Höhen wegbrechen, die wandert immer weiter zu tiefen Tönen hin. Das ist der übliche Fall, und deswegen kann man als Resthörender eben tiefe Töne, Bässe und damit auch Rhythmus eigentlich noch recht gut wahrnehmen.
Du hast mich ja vorhin erwischt, dass ich mich vorbereitet habe. Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass Musiker andere mit dem normalen Hörgerät eigentlich nicht so zurechtkommen. Die brauchen was ganz Besonderes. Warum?
Ist unterschiedlich, ja. Also viele kommen damit auch sehr gut zurecht. Ja? Aber es ist so, dass der Hauptfokus der Hörgeräteindustrie darauf liegt, dass Sprache wieder verstanden werden kann. Und das ist kein ästhetischer Ansatz. Ja, da geht es einfach nur in Anführungszeichen, es ist das Wichtigste, ja, geht es um Kommunikation. Und wenn ich jetzt eben mit Geräuschen, mit Klang, mit meiner eigenen Stimme arbeite, dann lege ich sehr viel Wert darauf, wie etwas klingt. Und dieser Klang, dass man den eben auch berücksichtigen kann, das ist meine Arbeit dann. Ja, also dort, wo eben das Herkömmliche nicht ausreichend ist, es funktioniert zwar zum Verstehen, aber man kann damit nicht gescheit arbeiten, man weiß nicht genau, worauf man sich verlassen kann, dort komme ich dann ins Spiel.
Ja, und das sind dann gerade, wenn es um Musik geht, wenn du deine eigene Musik hören musst, brauchst du, glaube ich, andere Frequenzen auch, ne?
Ja, es ist total individuell, was du dann brauchst. Und da geht es eben darum, das herauszufinden. Und am meisten merkt man es bei der Stimme. Also sei das jetzt ein Sänger oder eine Schauspielerin, das spielt eigentlich keine Rolle, aber die eigene Stimme, die verändert sich total, wenn du ein Hörgerät trägst. Und wie du mit dieser Veränderung dann umgehst und was du daraus ziehen kannst, welchen Benefit du daraus ziehen kannst, das ist dann das, was ausmacht, wie gut du damit auch performen kannst.
Also wenn ich jetzt als Schauspieler, der ich ja bin, plötzlich schwerhörig würde, könnte ich auch nicht einfach in den Laden gehen, mir ein Hörgerät einsetzen und fertig, sondern es müsste dann auch aufgrund der Bedürfnisse, die ich habe, speziell eingestellt werden?
Nee, es kann ganz gut funktionieren, ja. Also du kannst Glück haben und das passt und das reicht für dich. Und dann gibt es aber immer wieder Fälle, wo es halt nicht so gut funktioniert und woran auch immer das liegt, das ist dann erfordert ein bisschen mehr Spürarbeit, um da dahinter zu kommen. Und ja, das sind dann die Fälle, deren ich mich gerne annehme.
Das heißt also, wenn so ein Künstler zu dir kommt, die sind ja oft sehr empfindlich, sehr empathisch, kannst du die auch emotional auffangen, wenn die kommen und sagen, ich höre nicht mehr richtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist oft ein Thema, ja, weil ein Hörverlust verunsichert wahnsinnig. Ja. Gerade wenn du davon lebst, dass du eben gut hörst und gut sprechen kannst und dich auf deine Stimme verlässt, dann kann dir der Boden unter den Füßen wegbrechen, wenn du einen Hörverlust erleidest oder wenn du auch schon nur Angst hast davor, einen erlitten zu haben. Also da gibt es auch die unterschiedlichsten Ausprägungen. Ja. Und da ist ganz, ganz wichtig, das mal behutsam anzuschauen und zu gucken, woran es wirklich liegt und wo man helfen kann, wo man unterstützen sollte, damit jemand da wieder in den Beruf zum Beispiel zurückfindet.
Ja. Die Leute, die Musiker oder die Künstler, die bei dir waren und die jetzt das Hörgerät tragen, jetzt wieder besser hören, gehen die damit offensiver um? Stehen die dann dazu, sagen, ja, ich habe das?
Die wenigsten, ja. Okay. Oder es dauert meistens ein bisschen, ja. Also nach ein paar Jahren sind die Leute dann meistens schon relaxter, dann hat es eh schon irgendwie der eine oder andere mitbekommen, dass da was ist, ja, dass man es vielleicht mal gesehen oder ja, irgendwann vergisst man ein bisschen drauf und dann wird es irgendwie immer normaler, aber es braucht meistens ziemlich lange.
Besseres Hören finde ich ja auch, das hat auch mit dem Sprechen genauso zu tun, besser sprechen, trägt zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl bei. Würdest du das unterschreiben so?
Also besseres Hören führt auf jeden Fall zu mehr Sicherheit im einfach ganz generell und damit natürlich auch zu mehr Selbstwert, könnte man schon so schlussfolgern. Ja. Der Hörsinn ist, also rein von der Entwicklungsgeschichte her, der wichtigste Sinn, weil er mit unserem Gleichgewichtssinn verbunden ist. Und wenn das Gleichgewicht nicht mehr stimmt, dann fühle ich mich im ganzen Körper unwohl. Ja, dann, da passiert wahnsinnig viel und das ist sehr, sehr, sehr rasch, sehr einschränkend, ja.
Jetzt mal so als allgemeiner Hinweis in die Menge, wenn ich glaube, oder wie kann ich von mir selber sagen, okay, ich höre noch gut oder ich sollte da mal nachgucken lassen? Gibt es da so bestimmte Symptome, auf die ich achten sollte?
Ja, wenn du öfter nachfragst, was jemand anderer gesagt hat, das könnte zum Beispiel ein Hinweis darauf sein. Kann natürlich auch einfach sein, dass du gerade nicht konzentriert warst oder die andere Person in die andere Richtung gesprochen hat oder so. Ja, solche Sachen passieren auch immer wieder. Ja, aber wenn du dir zum Beispiel schwer tust, am Fernsehen einen Film zu verstehen, wo vielleicht die Leute einen Dialekt sprechen und es ist noch ein Sounddesign hinterlegt, ein bisschen Musik, ein bisschen Geräusche. Ja, Krimis kommen da auch immer in Frage. Ja, also wenn man seinen geliebten Tatort auf einmal nicht mehr so gut versteht, dann ist vielleicht eine Hörkontrolle auch angesagt.
Was dann nicht immer heißt, dass du dann wirklich ein Hörproblem hast, sondern vielleicht was anderes am Ohr, oder? Also nicht jedes Problem zum Hören wird mit dem Hörgerät verbessert.
Ja, genau. Ja. Nee, kann natürlich auch ein anderes Problem sein. Ja, du kannst zum Beispiel zu viel Ohrenschmalz im Gehörgang drinnen haben und der blockiert den ganzen Gehörkanal und dann hörst du auch schlechter. Ja, dazu brauchst du dann kein Hörgerät, sondern einen guten Ohrenarzt, der dir das wieder sauber macht.
Also ja, wie wichtig das Hören ist, demonstriere ich ja meinen Schülern auch mal ganz gerne damit, dass ich sage, halt euch mal die Ohren zu und dann redet mal. Weil man sich selber ganz anders hört und auch die Lautstärke gar nicht mehr so unter Kontrolle hat.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ja, also wenn man stark beeinträchtigt ist beim Hören, dann spricht man oft viel, viel lauter.
Ja, genau. Das ist ein hochinteressantes Thema, Esther. Unsere Zeit ist leider auch schon wieder vorbei. Das geht immer so fürchterlich schnell.
Wahnsinn,
ich habe immer nur so kurz, ne? Aber das ist sehr spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast, gerade von dem einen Seminar zu mir. Und dann geht es wahrscheinlich auch gleich bei dir weiter mit den nächsten Patienten. Und wenn ich mal nichts mehr höre, dann komme ich vorbei bei dir.
Ja, genau. Wenn du mal wieder nach Wien fahren kannst, dann schau doch mal vorbei.
Was?
Den Spruch höre ich etwa 5-mal am Tag.
Ja, ich habe es befürchtet. Danke dir, Esther. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Gell? Bis dann.
Ciao, tschüss.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.